from the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Priestertumsversammlung der 180. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Diese Versammlung wird weltweit in tausende Gemeindehäuser übertragen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von Priestertumsträgern aus der Missionarsschule in Provo, Utah. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Priestertumsversammlung.
We welcome you, brethren, to the priesthood session of the 180th.
Brüder, wir heißen Sie willkommen zur allgemeinen Priestertumsversammlung der 180. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Diese Versammlung wird über Satellit an viele Orte auf der Welt übertragen, wo die Priestertumsträger versammelt sind. Den Gesang in dieser Versammlung übernimmt ein Priestertumschor der Missionarsschule in Provo in Utah unter der Leitung von Douglas Branchley und Ryan Agate mit Richard Elliott an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Priestertumsversammlung nun mit dem Lied »Sehet ihr Völker«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Marcos A. Aidokaitis von den 70ern.
Thank you.
dear and kind Heavenly Father.
Unser lieber Vater im Himmel. In dieser Versammlung neigen wir unser Haupt vor dir und danken dir für deinen großen Segen, den du für uns bedeutest. Wir sind dankbar für das Priestertum. Wir schätzen es als ein großes Privileg und eine Segnung für uns in unserem Leben. Wir sind dankbar, Vater, für die Führung durch die lebenden Propheten, Seher und Offenbarer. Zu Beginn dieser Versammlung bitten wir demütig um den Geist, sodass wir alle, die zu uns sprechen, durch die Kraft des Geistes und nach deinem Willen uns belehren. Diejenigen, die den Worten zuhören, bitten wir dich darum, dass sich die Worte in unserem Herzen tief einprägen und auch in unserem Verstand, sodass wir die Kraft und den Mut aufbringen, uns zu verpflichten, unser Leben zu verbessern, gemäß der Inspiration, die wir heute erhalten, um bessere Diener zu werden. Wir beten um diese Dinge im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir will now sing,
Go ye. Der Chor singt jetzt Go Ye Messengers of Heaven. Nach dem Lied spricht Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel zu uns. Anschließend hören wir von Elder Patrick Kieran und von Elder Juan Uceda von den 70ern.
Meine lieben Brüder, an diesem Abend sind wir an vielen Orten in der ganzen Welt versammelt. Unter uns sind wunderbare Vollzeitmissionare. Ich möchte alle Vollzeitmissionare bitten, aufzustehen. Wo immer Sie auch sein mögen, liebe Missionare und Missionspräsidenten, wo auch immer Sie sich befinden, bitte stehen Sie auf. Wir sind dankbar für jeden Einzelnen von Ihnen. Wir danken Ihnen. Wir lieben Sie. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Von Zeit zu Zeit müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, warum wir Missionare haben. Der Grund ist, dass der Herr uns dieses Gebot gegeben hat. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Dieses Gebot ist eines von vielen, die erneuert wurden, weil das Evangelium Jesu Christi in seiner Fülle wiederhergestellt worden ist. Heute dienen Missionare so wie zur Zeit des Neuen Testaments. In der Apostelgeschichte wird die damalige Missionsarbeit der Apostel und anderer Jünger im Anschluss an das irdische Wirken des Herrn geschildert. Dort lesen wir von der bemerkenswerten Bekehrung und Taufe des Saulus von Tarsus, der zuvor mit Drohungen und Mord gegen die Jünger des Herrn gewütet und die Mitglieder der jungen Kirche verfolgt hatte. Trotz dieser Vorgeschichte wurde aus Saulus der bekehrte Paulus, einer der größten Missionare des Herrn. Die letzten 15 Kapitel der Apostelgeschichte berichten über die Missionsarbeit des Paulus und seiner Mitarbeiter. In einem Brief an einen seiner engsten Mitarbeiter schrieb Paulus dem jungen Timotheus: Niemand soll dich wegen deiner Jugend geringschätzen. Sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. Dieser Rat gilt für uns heute genauso, wie er damals gegolten hat. Er trifft auf die Vollzeitmissionare zu, ebenso wie auf jedes Mitglied der Kirche. Ob wir Vollzeitmissionare sind oder Mitglieder, wir alle sollten denen, die an Jesus Christus glauben, ein gutes Vorbild sein. Vollzeitmissionare, etwa 52.000, dienen in 340 Missionen in aller Welt. Sie glauben an den Herrn und dienen ihm hingebungsvoll. Ihr Ziel ist, andere einzuladen, zu Christus zu kommen, indem sie ihnen helfen, das wiederhergestellte Evangelium anzunehmen. Darum müssen die Betreffenden Glauben an Jesus Christus und sein Sühnopfer üben, umkehren, sich taufen lassen, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und bis ans Ende ausharren. Wie Timotheus sind die meisten Vollzeitmissionare junge Männer. Einige sind Schwestern, einige ältere Missionare. Sie liegen uns alle am Herzen. Missionare dienen, um das Leben der Kinder Gottes zum Guten zu wenden. Der himmlische Vater liebt jedes seiner Kinder. Er ist ja ihr Vater. Er möchte sie mit seiner größten Gabe segnen, dem ewigen Leben. Das lehren Missionare, wo auch immer sie dienen. Sie helfen den Menschen, Glauben an den Herrn zu entwickeln, umzukehren, sich taufen zu lassen, den Heiligen Geist zu empfangen, die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen und treu bis ans Ende auszuharren. Gottes Werk und Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen, ist auch das heilige Werk und die Herrlichkeit jedes Missionars. Wir brauchen mehr Missionare, mehr würdige Missionare. Während er auf Erden wirkte, erklärte der Herr seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. In der heutigen Vormittagsversammlung der Generalkonferenz hat unser geschätzter Präsident Thomas S. Monson in bewegenden Worten jeden jungen Mann in dieser Kirche dazu aufgefordert, sich für den Missionsdienst bereit zu machen. Ich hoffe, dass seine Botschaft in jeder Familie dieser Kirche in Gänze beherzigt wird. Diesem klugen Rat von Präsident Monson füge ich mein Zeugnis hinzu. Ich habe in meiner Familie beobachten können, welche Segnungen jeder Missionar bekommt. Bisher beträgt die Zahl unserer auf Vollzeitmission berufenen Kinder, Enkel und ihrer Ehepartner 49. und diese Zahl wird weiterhin steigen. Jedes Mal habe ich gesehen, wie der Missionar oder die Missionarin an Weisheit, Urteilsvermögen und Glaubensstärke hinzugewonnen hat. Sie haben sich wie viele Generationen vor ihnen in den Dienst Gottes begeben, um ihm mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft zu dienen. Der Missionsdienst hat dazu beigetragen, ihre göttliche Bestimmung vorzuzeichnen. Der Rat des Paulus, den Gläubigen ein Vorbild zu sein, gilt auch für die Mitglieder. Die meisten waren nie und werden vielleicht nie Vollzeitmissionare, aber alle können als Mitglieder Missionare sein. Diese Aussage erinnert mich an den Bericht über etwas, was mich zum Schmunzeln brachte. Auf dem großen Spielfeld einer Missionarschule war ein Schild aufgestellt. Darauf stand: Nur für Missionare. Leute, die das Spielfeld auch benutzen wollten, stellten ein eigenes Schild auf. Auf ihrem Schild stand: Jedes Mitglied ein Missionar. Jedes Mitglied kann den Gläubigen ein Vorbild sein. Brüder, wenn Sie Jesus Christus nachfolgen, kann jeder von Ihnen in Übereinstimmung mit seinen Lehren leben. Sie können reine Hände und ein lauteres Herz haben. Sie können das Abbild Gottes Ihrem Gesichtsausdruck aufprägen. Ihre guten Werke werden für andere nicht zu übersehen sein. Das Licht des Herrn kann aus Ihren Augen leuchten. Mit diesem Strahlen sollten Sie sich auf Fragen gefasst machen. Der Apostel Petrus mahnt: Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Lassen Sie Ihre Antwort herzlich und freudig ausfallen und schneiden Sie die Antwort auf die Person zu. Vergessen Sie nicht, dass der Fragesteller auch ein Kind Gottes ist, des Gottes, der unbedingt möchte, dass der Betreffende sich bereit macht für das ewige Leben und somit eines Tages zu ihm zurückkehrt. Vielleicht sind gerade Sie derjenige, der ihm die Tür zur Erlösung öffnet und ermöglicht, die Lehre von Christus zu verstehen. Seien Sie nach Ihrer ersten Antwort bereit, auch den nächsten Schritt zu gehen. Sie können Ihren Freund einladen, mit Ihnen zur Kirche zu kommen. Viele unserer Freunde wissen nicht, dass sie in unseren Gemeindehäusern willkommen sind. Kommt und seht, lautete die Einladung des Heilands an diejenigen, die mehr über ihn erfahren wollten. Die Einladung, mit ihnen am Sonntag eine Versammlung zu besuchen oder an einer geselligen Veranstaltung oder einem Dienstprojekt teilzunehmen, trägt dazu bei, dass Gerüchte zerstreut werden und Besucher sich bei uns wohler fühlen. Gehen Sie als Mitglied der Kirche auf diejenigen zu, die Sie nicht kennen, und begrüßen Sie sie herzlich. Reichen Sie an jedem Sonntag mindestens einer Person die Hand, die Sie noch nicht kennen. Bemühen Sie sich täglich darum, Ihren Freundeskreis zu vergrößern. Sie können einen Freund bitten, das Buch Mormon zu lesen. Erklären Sie, dass es weder ein Roman noch ein historisches Buch ist. Es ist ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Sein eigentlicher Zweck besteht darin, die Juden und die anderen davon zu überzeugen, dass Jesus der Christus ist, der ewige Gott, der sich allen Nationen kundtut. In diesem Buch liegt eine Macht, die einem ins Herz dringt und das Leben desjenigen, der aufrichtig nach Wahrheit sucht, auf eine höhere Ebene bringen kann. Bringen Sie Ihren Freund, das Buch Gebet erfüllt zu lesen. Der Prophet Joseph Smith hat gesagt: Das Buch Mormon sei das richtigste aller Bücher auf Erden und der Schlussstein unserer Religion. Und wenn man sich an dessen Weisungen halte, werde man dadurch näher zu Gott kommen als durch jedes andere Buch. Im Buch Mormon wird das Sühnopfer Jesu Christi erklärt, und es ist das Mittel, mit dem Gott seine Verheißung aus alter Zeit erfüllt, das zerstreute Israel in diesen letzten Tagen zu sammeln. Vor vielen Jahren fragten mich zwei Kollegen, eine Krankenschwester und ihr Mann, der Arzt war, warum ich mein Leben so führte, wie ich es tat. Ich antwortete, weil ich weiß, dass das Buch Mormon wahr ist. Ich lieh ihnen mein Exemplar aus und bat sie, es zu lesen. Nach einer Woche gaben sie es mir mit einem höflichen vielen Dank zurück. Ich erwiderte, was meint ihr mit vielen Dank? Das ist keine passende Äußerung für jemanden, der das Buch gelesen hat. Ihr habt es ja gar nicht gelesen, oder? Bitte nehmt es wieder und lest es. Erst dann möchte ich es zurückhaben. Sie gaben zu, es nur durchgeblättert zu haben und gingen auf meine Bitte ein. Als sie zurückkamen, erklärten sie unter Tränen, wir haben das Buch Mormon gelesen, wir wissen, dass es wahr ist, wir möchten mehr erfahren. Sie erfuhren mehr und ich hatte die Ehre, beide zu taufen. Eine weitere Möglichkeit, anderen das Evangelium näher zu bringen, besteht darin, Freunde zu sich nach Hause einzuladen, um die Vollzeitmissionare zu treffen. Die Vollzeitmissionare sind dazu berufen und darauf vorbereitet, das Evangelium zu verkünden. Ihre Freunde können bei ihnen zu Hause, wo sie sich wohlfühlen und beständig von ihnen Zuspruch erhalten, die Reise zur Erlösung und Erhöhung beginnen. Der Herr hat gesagt, ihr seid berufen, die Sammlung meiner Auserwählten zu Wege zu bringen. Denn meine Auserwählten vernehmen meine Stimme und verhärten nicht ihr Herz. Aus den Heiligen Schriften erfahren wir, dass es noch immer viele auf Erden gibt, denen die Wahrheit nur deshalb vorenthalten ist, weil sie nicht wissen, wo sie zu finden ist. Liegt darin nicht ihre Chance, sie können der Jünger sein, der diesen Menschen die Wahrheit bringt. Heute, im Zeitalter des Internets, gibt es viele neue und spannende Wege, wie sie missionarisch tätig werden können. Sie können Freunden und Nachbarn empfehlen, sich die neue Internetseite mormon.org anzusehen. Wenn sie Blogs führen und in sozialen Netzwerken vertreten sind, können sie ihre Seiten mit mormon.org verlinken und dort ein eigenes Profil anlegen. In jedem Profil wird dem Glauben Ausdruck verliehen, eine Erfahrung geschildert und Zeugnis gegeben. Da dies ein neues Angebot ist, sind die meisten Profile in englischer Sprache. Profile in anderen Sprachen werden folgen. Diese Profile können viel Gutes bewirken. Vor 2 Monaten sah ein junger Mann namens Zach, er ist im ersten Studienjahr, einen Fernsehwerbespot für Mormon.org. Er rief die Internetseite auf und war von den Profilen der Mitglieder fasziniert. Er fand einen Link, unter dem er erfuhr, wo er zur Kirche gehen konnte. Am nächsten Sonntag kam er im weißen Hemd und mit Krawatte in die Kirche, wurde mit Mitgliedern der Gemeinde bekannt gemacht und genoss die ganzen 3 Stunden mit Versammlungen. Er wurde von einem Mitglied zum Abendessen nach Hause eingeladen, worauf seine erste Missionarslektion folgte. In weniger als 2 Wochen war er getauft und als Mitglied der Kirche konfirmiert. Willkommen, Zach. Er hört nämlich heute Abend zu. Jeder, der Jesus Christus beispielhaft nachfolgt, kann als Mitglied missionarischen Erfolg haben. Mitglieder und Vollzeitmissionare können Hand in Hand arbeiten, um lieben Freunden und Bekannten die Segnung des Evangeliums zu bringen. Viele von ihnen gehören zu Israel, das jetzt, wie verheißen, gesammelt wird. Das alles gehört zur Vorbereitung auf das zweite Kommen des Herrn. Er möchte, dass jeder von uns den Gläubigen wirklich ein Vorbild ist. Ich weiß, dass Gott lebt. Jesus ist der Messias, dies ist seine Kirche. Das Buch Mormon ist wahr. Joseph Smith hat es übersetzt und ist der Prophet dieser letzten Evangeliumszeit. Präsident Thomas S. Monson ist heute der Prophet Gottes. Das bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Heute möchte ich jedem hier, der sich alleine oder verlassen fühlt, der seinen Seelenfrieden verloren hat oder das Gefühl hat, seine letzte Chance vertan zu haben, zeigen, wie er Trost und Heilung finden kann. Umfassende Heilung und Frieden kann man in der Obhut des Erretters finden. Als 7-jähriger Junge lebte ich auf der arabischen Halbinsel und meine Eltern ermahnten mich ständig, dass ich immer Schuhe anziehen sollte. Der Grund dafür war mir klar. Ich wusste, dass meine Füße durch Schuhe vor den vielen Gefahren in der Wüste, zum Beispiel Schlangen, Skorpione und Dornen, geschützt waren. Eines Morgens, als wir über Nacht in der Wüste gezeltet hatten, wollte ich ein wenig die Gegend erforschen, aber ich wollte mir nicht die Mühe machen, Schuhe anzuziehen. Ich redete mir ein, dass ich ja nur ganz kurz unterwegs sei und außerdem in der Nähe des Lagers bleiben würde. So zog ich statt Schuhen Flipflops an. Ich sagte mir, dass Flipflops ja auch Schuhe seien, irgendwie zumindest. Und außerdem, was sollte schon passieren? Als ich durch den kühlen Sand ging, in meinen Flipflops, spürte ich auf einmal, wie mir etwas Dorniges in den Fuß stach. Ich schaute hinunter und sah keine Dornen, sondern einen Skorpion. Als ich den Skorpion registrierte und mir klar wurde, was gerade passiert war, spürte ich auch schon, wie der Schmerz des Stiches vom Fuß aufs Bein übergriff. Ich umfasste meinen Oberschenkel, um möglichst zu verhindern, dass sich der brennende Schmerz weiter ausbreitete, und rief um Hilfe. Meine Eltern kamen vom Lager zu mir gelaufen. Während mein Vater den Skorpion mit einer Schaufel erschlug, versuchte ein Bekannter, der mit uns zeltete, heldenhaft das Gift aus meinem Fuß zu saugen. In diesem Moment dachte ich, dass ich sterben müsste. Ich schluchzte, während mich meine Eltern in ein Auto luden und in Höchstgeschwindigkeit quer durch die Wüste zum nächsten Krankenhaus fuhren, das mehr als 2 Stunden entfernt war. Das gesamte Bein tat entsetzlich weh, und während der ganzen Fahrt dachte ich, es sei aus mit mir. Als wir schließlich im Krankenhaus ankamen, versicherte uns der Arzt jedoch, dass der Stich eines solchen Skorpions nur für kleine Kinder und stark unterernährte Personen gefährlich sei. Er verabreichte mir ein Mittel, das mein Bein betäubt und es völlig schmerzunempfindlich machte. 24 Stunden später spürte ich überhaupt nichts mehr von dem Skorpionsstich. Aber ich hatte eine wichtige Lektion gelernt. Ich hatte ja gewusst, dass meine Eltern keine Flipflops meinten, als sie sagten, ich sollte Schuhe anziehen. Ich war alt genug, um zu erkennen, dass Flipflops nicht den gleichen Schutz boten wie ein Paar Schuhe. Aber an diesem Morgen in der Wüste missachtete ich das, was ich als richtig erkannt hatte. Ich ignorierte, was mir meine Eltern mehrfach gesagt hatten. Ich war faul und auch ein wenig aufsässig, und dafür musste ich einen Preis zahlen. Wenn ich jetzt zu euch tapferen jungen Männern spreche und zu euren Vätern, Lehrern, Führungsbeamten und Freunden, lobe ich all diejenigen, die eifrig danach streben, so zu werden, wie der Herr sie braucht und haben möchte. Aber ich kann aus eigener Erfahrung als Junge und als Mann bezeugen, dass es immer unerwünschte und in geistiger Hinsicht schädliche Folgen hat, wenn wir das missachten, wovon wir wissen, dass es richtig ist. Sei es nun aus Faulheit oder aus Aufsässigkeit. Nein, der Skorpion brachte mein Leben letztendlich zwar nicht in Gefahr, aber er bereitete mir starke Schmerzen und sowohl mir als auch meinen Eltern großen Kummer. Wenn es darum geht, wie man das Evangelium lebt, darf man weder faul noch aufsässig sein. Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi und als Priestertumsträger kennen wir die Gebote und Maßstäbe, die hochzuhalten wir in Bündnissen gelobt haben. Wenn wir uns für einen anderen Weg entscheiden als den, von dem wir wissen, dass er richtig ist, den unsere Eltern und Führer uns gezeigt haben und den der Geist uns im Herzen bestätigt hat, dann ist das genauso, als würden wir den Wüstensand in Flipflops anstatt mit Schuhen betreten. Dann versuchen wir, unsere Faulheit oder unsere Aufsässigkeit zu rechtfertigen. Wir reden uns ein, dass das, was wir tun, gar nicht so falsch sei und dass es eigentlich nichts ausmache und es gar keine so schlimme Folgen habe, wenn wir unseren Griff an der eisernen Stange nur ein klein wenig lockern. Vielleicht trösten wir uns auch mit dem Gedanken, dass alle anderen ja das Gleiche oder noch Schlimmeres machen und dass es ja ohnehin nicht negativ auf uns auswirkt. Irgendwie reden wir uns ein, dass wir die Ausnahme von der Regel sind und dass wir deshalb von den Folgen der Übertretung gefeit sind. Wir weigern uns manchmal ganz bewusst, wie es in der Anleitung verkündet mein Evangelium heißt, in jeder Hinsicht gehorsam zu sein. Und wir enthalten dem Herrn einen Teil unseres Herzens vor, und dann werden wir gestochen. Aus den Heiligen Schriften erfahren wir, dass der Herr das Herz fordert, und uns wird geboten, den Herrn zu lieben und ihm mit unserem ganzen Herzen zu dienen. Die Verheißung dafür ist, dass wir am letzten Tag ohne Tadel vor Gott stehen und in seine Gegenwart zurückkehren können. Die Anti-Nephileia im Buch Mormon legten ihre Kriegswaffen nieder und vergruben sie tief in der Erde. Sie gelobten nie wieder, die Waffen gegen ihre Brüder zu erheben. Aber das war noch nicht alles. Sie wurden ein rechtschaffenes Volk, denn sie legten die Waffen ihrer Auflehnung nieder, sodass sie nicht mehr gegen Gott kämpften. Ihre Bekehrung war so umfassend und so tiefgreifend, dass sie niemals abfielen. Aber bedenken Sie nur, in welchem Zustand Sie sich vor Ihrer Bekehrung befanden. Sie lebten in, wie es in den Heiligen Schriften heißt, offener Auflehnung gegen Gott. Dank Ihrer Auflehnung im Herzen waren Sie dazu verurteilt, in einem Zustand zu leben, der der Natur des Glücklichseins entgegen ist. Denn Sie hatten sich gegen die Natur Gottes gewandt. Als Sie die Waffen der Auflehnung niederlegten, machten Sie sich bereit für die Heilung und den Frieden des Herrn. Das können wir auch. Der Erlöser sichert uns zu, wenn sie ihr Herz nicht verhärten und ihren Hals nicht starr gegen mich machen, werden sie sich bekehren und ich werde sie heilen. Sie und ich können seine Einladung annehmen, nämlich, dass wir zurückkommen und umkehren und mit voller Herzensabsicht zu ihm kommen und er uns heilen wird. Vergleichen Sie diese wundersame Heilung einmal damit, was geschieht, wenn wir versuchen, unsere Sünden zu verdecken oder unseren Stolz und eitlen Ehrgeiz zu befriedigen. Dann ziehen sich die Himmel zurück, der Geist des Herrn ist betrübt und wir sind uns selbst überlassen, um gegen den Stachel auszuschlagen und gegen Gott zu streiten. Brüder, wir finden nur Heilung und Linderung, wenn wir uns in die Obhut des großen Arztes unseres Heilands Jesus Christus begeben. Wir müssen unsere Waffen der Auflehnung niederlegen und wir alle wissen, was damit gemeint ist. Wir müssen unsere Sünden, unsere Eitelkeit und unseren Stolz niederlegen. Wir müssen den Wunsch aufgeben, es der Welt gleich zu tun und von der Welt angesehen und gepriesen zu werden. Wir müssen aufhören, gegen Gott zu kämpfen und ihm stattdessen unser ganzes Herz hingeben und nichts zurückhalten. Dann kann er uns heilen, dann kann er uns von dem giftigen Stich der Sünde reinigen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Präsident James E. Faust sagte: Wenn wir uns gehorsam zum Ziel setzen, empfinden wir ihn nicht länger als störend. Aus einem Stolperstein wird ein Baustein. Gehorsam führt zu wahrer Freiheit. Je gehorsamer wir uns nach offenbarter Wahrheit richten, desto freier werden wir. Letzte Woche lernte ich einen 92-Jährigen kennen, der im Zweiten Weltkrieg etliche große Feldzüge mitgemacht hatte. Er hatte 3 Verwundungen überlebt. Eine erlitt er, als eine Landmine unter dem Jeep explodierte, in dem er unterwegs war, wobei der Fahrer umkam. Er lernte daraus, dass man in einem Minenfeld nur überleben kann, wenn man genau in der Spur des vorausfahrenden Wagens bleibt. Jede Abweichung nach links oder rechts könnte sich, und so war es dann auch, als tödlich erweisen. Unsere Propheten und Apostel, unsere Führer und unsere Eltern zeigen uns immer wieder die Spur, die wir folgen müssen, der wir folgen müssen, wenn wir vermeiden wollen, dass unsere Seele durch eine Explosion zerstört wird. Sie kennen den Pfad, der von Minen gesäubert wurde und natürlich von Skorpionen. Und sie fordern uns unermüdlich auf, ihnen zu folgen. Es gibt so viele verheerende Fallen, die uns von der Spur weglocken sollen. Wenn wir uns auf Drogen, Alkohol, Pornografie oder unsittliches Verhalten einlassen, sei es im Internet oder in Videospielen, dann steuern wir geradewegs auf eine Explosion zu. Wenn wir nach rechts oder links vom sicheren Weg abweichen, ob aus Trägheit oder aus Widerspenstigkeit, kann unser geistiges Leben ausgelöscht werden. Von dieser Regel gibt es keine Ausnahme. Wenn wir von der Spur abgeirrt sind, können wir uns ändern. Wir können umkehren und wieder Freude und inneren Frieden erlangen. Wir werden feststellen, dass es enorme Linderung bringt, wenn wir auf den von Landminen gesäuberten Pfad zurückkehren. Niemand kann in einem Minenfeld Frieden finden. Unser Erretter ist der Fürst des Friedens, der große Heiler, der Einzige, der uns wahrhaft vom Stich der Sünde und dem Gift des Stolzes reinigen kann und der unser aufsätziges Herz, sässiges Herz in ein bekehrtes und gehorsames Herz wandeln kann. Sein Sühnopfer ist unbegrenzt und schließt uns alle ein. Die Einladung, die er an die Nephiten richtete, als er unter ihnen als der auferstandene Messias wirkte, gilt auch heute noch für einen jeden von uns. Habt ihr welche unter euch, die krank sind? Bringt sie her. Habt ihr welche, die lahm sind? Oder blind? Oder hinkend? Oder verkrüppelt? Oder aussätzig? Oder die verdorrt sind? Oder die taub sind? Oder in irgendeiner Weise bedrängt sind? Bringt sie her, und ich werde sie heilen. Nicht einer von ihnen hat seine letzte Chance vertan. Sie können sich ändern. Sie können zurückkommen. Sie haben Anspruch auf Barmherzigkeit. Kommen Sie zu ihm, dem Einzigen, der heilen kann, und Sie werden Frieden finden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
One morning,
eines Morgens versammelte sich eine Familie wie gewöhnlich zum Schriftstudium. Als alle zusammenkamen, spürte der Vater eine negative Stimmung. Der ein oder andere sah nicht gerade begeistert aus. Als sie nach dem Familiengebet mit dem Lesen begannen, bemerkte der Vater, dass eine Tochter ihre heiligen Schriften nicht bei sich hatte. Er bat sie, in ihr Zimmer zu gehen und ihre Schriften zu holen. Sie gehorchte widerwillig und kam nach einiger Zeit, die wie eine Ewigkeit schien, zurück, setzte sich hin und fragte, müssen wir das jetzt wirklich machen? Der Vater dachte bei sich, dass der Feind aller Rechtschaffenheit Probleme schaffen wolle, damit die Familie sich nicht mit der Schrift befasste. Der Vater versuchte, ruhig zu bleiben und sagte, ja, wir müssen das jetzt machen, weil der Herr es so möchte. Sie antwortete, ich will es aber nicht lesen. Nun verlor der Vater die Geduld und sagte mit erhobener Stimme, das ist mein Haus, und in meinem Haus werden wir immer die Schriften lesen. Der Ton und die Lautstärke seiner Worte verletzten die Tochter. Mit den Schriften in der Hand verließ sie den Kreis der Familie, lief in ihr Zimmer und schlug die Tür hinter sich zu. Das war das Ende des gemeinsamen Schriftstudiums. Keine Harmonie und wenig Liebe im Haus. Der Vater wusste, dass er Unrecht getan hatte. Deshalb ging er ins Schlafzimmer und kniete sich nieder, um zu beten. Er bat den Herrn inständig um Hilfe, da er wusste, dass er eins seiner Kinder gekränkt hatte, eine Tochter, die er aufrichtig liebte. Er flehte den Herrn an, die Liebe und Harmonie in der Familie wiederherzustellen und ihnen die Kraft zu geben, weiterhin als Familie die heiligen Schriften zu lesen. Als er betete, kam ihm ein Gedanke in den Sinn. Geh und entschuldige dich. Er betete weiter aufrichtig und bat darum, dass der Geist des Herrn in sein Heim zurückkehren möge. Wieder kam der Gedanke, geh und entschuldige dich. Da er wirklich ein guter Vater sein und das Richtige tun wollte, stand er auf und ging zum Zimmer seiner Tochter. Vorsichtig klopfte er mehrmals an die Zimmertür, erhielt aber keine Antwort. Dann öffnete er langsam die Tür und sah, dass sein Mädchen schluchzend und weinend auf dem Bett lag. Er kniete sich neben sie und sagte mit sanfter Stimme, »Es tut mir leid. Ich entschuldige mich für mein Verhalten.« Und nun hörte er aus dem Mund eines Kindes das, was der Herr ihn lehren wollte. Noch einmal sagte er, »Es tut mir leid. Ich liebe dich und ich will dich nicht verletzen.« Sie hörte auf zu weinen und nahm nach kurzem Schweigen ihre Schriften zur Hand und suchte nach einer Schriftstelle. Der Vater schaute zu, wie die reinen, zarten Hände Seite für Seite des Buches umblätterten. Sie fand die Verse, die sie suchte, und las sehr langsam mit gedämpfter Stimme vor, denn der natürliche Mensch ist ein Feind Gottes und ist es seit dem Fall Adams gewesen und wird es für immer und immer sein, wenn er nicht den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgibt und den natürlichen Menschen ablegt, durch das Sühnopfer Christi des Herrn. Ein Heiliger wird, und so wird wie ein Kind, fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig, voll von Liebe und willig, sich allem zu fügen, was der Herr für richtig hält, ihm aufzuerlegen, so wie ein Kind sich seinem Vater fügt. Der Vater kniete immer noch an ihrem Bett und wurde sehr demütig, als er sich sagte, diese Schriftstelle wurde für mich geschrieben. Meine Tochter hat mir etwas Wichtiges beigebracht. Schließlich schaute sie ihn an und sagte, es tut mir leid. Es tut mir leid, Papa. In diesem Augenblick erkannte der Vater, dass sie diesen Vers nicht vorgelesen hatte, um die Schriftstelle auf ihn zu beziehen, sondern sie bezog sie auf sich selbst. Er öffnete die Arme und zog das Mädchen an sich. Dieser schöne Moment der Versöhnung, der durch Gottes Wort und den Heiligen Geist bewirkt worden war, stellte die Liebe und Harmonie wieder her. Diese Schriftstelle, an die sich seine Tochter aus ihrem eigenen Schriftstudium erinnerte, hatte sein Herz mit dem Feuer des Heiligen Geistes berührt. Meine lieben Brüder, unser Zuhause muss ein Ort sein, wo der Heilige Geist wohnen kann. Nur das Zuhause kommt dem Tempel an Heiligkeit gleich. In unserem Zuhause ist kein Platz für den natürlichen Menschen. Der natürliche Mensch neigt dazu, seine Sünden zu verdecken oder seinen Stolz und eitlen Ehrgeiz zu befriedigen oder Gewalt oder Herrschaft oder Nötigung auf die Seele der Menschenkinder auszuüben. Und wenn er auch nur mit dem geringsten Maß von Unrecht handelt, siehe, dann ziehen sich die Himmel zurück. Der Geist des Herrn ist betrübt. Und wenn er sich zurückgezogen hat, dann Amen zum Priestertum oder der Vollmacht jenes Mannes. Wir, die wir das aaronische oder das melchisedekische Priestertum tragen, dürfen nie vergessen. Kraft des Priestertums kann und soll keine Macht und kein Einfluss anders geltend gemacht werden, als nur mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit Milde und Sanftmut und mit ungeheuchelter Liebe, mit Wohlwollen und mit reiner Erkenntnis, wodurch sich die Seele sehr erweitert, ohne Heuchelei und ohne Falschheit. Streit weicht aus unserer Familie und unserem Leben, wenn wir uns bemühen, diese christlichen Eigenschaften an den Tag zu legen. Und ihr sollt einander eure Verfehlungen auch vergeben. Denn wahrlich, ich sage dir, wer die Verfehlung seines Nächsten nicht vergibt, wenn dieser sagt, er kehre um, der hat sich selbst der Schuldigsprechung ausgesetzt. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Papa. Der Herr Jesus Christus, der Fürst des Friedens, lehrt uns, wie wir zu Hause Frieden stiften können. Er lehrt uns, fügsam zu sein. Oder in anderen Worten, uns dem Willen und der Macht des Herrn unterzuordnen. Geh und entschuldige dich. Er lehrt uns, sanftmütig zu sein, oder in anderen Worten, von sanfter Gemütsart, milde, nicht leicht reizbar oder verärgert, nachgiebig, nachsichtig zu sein, auch wenn man gekränkt wurde. Er lehrt uns, demütig zu sein oder in anderen Worten, bescheiden, sanftmütig, fügsam. Das Gegenteil von Stolz, hochmütig, arrogant oder anmaßend. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich für mein Verhalten. Er lehrt uns, geduldig zu sein, oder in anderen Worten, Schlechtes ohne Murren oder Gereiztheit ertragen zu können oder Ruhe zu bewahren, wenn man gekränkt oder beschimpft wird. Er lehrt uns, liebevoll zu sein. Ich liebe dich und ich will dich nicht verletzen. Ja, meine lieben Brüder, er lehrt uns, den natürlichen Menschen abzulegen, wie der Vater in der Geschichte, der den Herrn um Hilfe anflehte. Ja, genauso wie dieser Vater seine Tochter liebevoll in die Arme schloss, breitet der Heiland seine Arme aus, um uns in die Arme zu schließen, wenn wir aufrichtig umkehren. Er lehrt uns, durch das Sühnopfer Christi des Herrn ein Heiliger zu werden. Dann werden wir uns mit Gott versöhnen und Freunde Gottes werden. Ich gebe Zeugnis von der Wirklichkeit und Macht des Sühnopfers Jesu. Es kann uns reinigen und uns und unser Zuhause heiligen, wenn wir bestrebt sind, den natürlichen Menschen abzulegen und Jesus nachzufolgen. Er ist das Lamm Gottes. Er ist der Heilige und Gerechte. Und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Der Chor und die Anwesenden singen jetzt Hoch auf des Berges Höhen, Nummer 4 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Lied habe ich das Vergnügen, zu Ihnen zu sprechen. Nach meinen Worten hören wir von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft.
Thank you.
My dear brothers,
meine lieben Brüder, danke, dass Sie überall auf der Welt zur Priestertumsversammlung dieser Generalkonferenz zusammengefunden haben. Ihre Anwesenheit zeigt, dass Sie, wo auch immer Sie sein mögen, entschlossen sind, an der Seite Ihrer Brüder zu stehen, die das heilige Priestertum tragen, und Ihrem Herrn und Erlöser Jesus Christus zu dienen und ihn zu ehren. Im Lauf unseres Lebens blicken wir oft auf Ereignisse zurück, die sich fest in unsere Gedanken und in unser Herz eingeprägt haben. Für mich gab es viele solcher Ereignisse, und eines davon trug sich im Jahr 1989 zu, als ich Präsident Ezra Taft Bensons zeitlose Predigt »Hütet euch vor dem Stolz« hörte. In seinen einleitenden Worten wies Präsident Benson darauf hin, dass dieses Thema schon seit einiger Zeit schwer auf seiner Seele lastete. Ich habe in den vergangenen Monaten eine ähnliche Last gespürt. Durch die Eingebungen des Heiligen Geistes fühle ich mich gedrängt, als weiterer Zeuge das zu bekräftigen, was Präsident Benson vor 21 Jahren in seiner Botschaft verkündet hat. Jeder Mensch fällt der Sünde Stolz, zumindest oberflächlich, wenn nicht gar vollends anheim. Niemand kann ihr entkommen, wenige überwinden sie. Als ich meiner Frau erzählte, dass ich über dieses Thema sprechen wolle, lächelte sie und sagte, es ist schön, dass du über etwas sprichst, womit du dich so gut auskennst.
Mir
ist auch eine interessante Nebenwirkung von Präsident Bensons richtungsweisende Ansprache noch im Bewusstsein. Eine Zeit lang war es für die Mitglieder der Kirche geradezu ein Tabu, stolz auf ihre Kinder oder auf ihr Land oder auf das zu sein, was sie leisteten. Es schien so, als hätten wir das Wort Stolz aus unserem Wortschatz verbannt. In den Heiligen Schriften gibt es unzählige Beispiele guter und anständiger Menschen, die sich an Rechtschaffenem erfreuen und aber nicht ohne Stolz die Güte Gottes preisen. Der Vater im Himmel selbst stellte seinen geliebten Sohn mit den Worten vor, er habe an ihm Wohlgefallen. Alma frohlockte in dem Gedanken, er könne vielleicht ein Werkzeug in den Händen Gottes sein. Der Apostel Paulus war stolz darauf, wie treu die Mitglieder der Kirche waren. Der großartige Missionar Ammon freute sich über den Erfolg, den er und seine Brüder als Missionare hatten. Es ist meiner Meinung nach ein Unterschied, ob man stolz auf etwas ist oder ob man voller Hochmut Stolz im Herzen trägt. Ich bin auf vieles stolz. Ich bin stolz auf meine Frau, ich bin stolz auf unsere Kinder und Enkel. Ich bin stolz auf die Jugendlichen in der Kirche und freue mich, weil sie ein gutes Leben führen. Ich bin stolz auf sie, meine lieben, treuen Brüder. Ich bin stolz, dass ich als Träger des heiligen Priestertums Gottes an ihrer Seite stehen darf. Also, was ist der Unterschied zwischen dieser Art Stolz und der Art, die Präsident Benson als Sünde der Welt bezeichnete? Stolz ist Sünde. Wie uns Präsident Benson so einprägsam aufzeigte, weil er Hass und Feindseligkeit hervorbringt und uns zu einem Gegner Gottes und unserer Mitmenschen macht. Im Wesentlichen geht es bei der Sünde Stolz um das Vergleichen. Denn obwohl am Anfang meist ein Gedanke steht wie, schau mal, wie toll ich bin und was ich Großes geleistet habe, läuft es anscheinend immer wieder auf die Folgerung, und darum bin ich besser als du hinaus. Wenn uns das Herz mit Stolz erfüllt ist, begehen wir eine schwere Sünde, denn wir brechen die beiden wichtigsten Gebote. Weder verehren wir Gott, noch lieben wir unseren Nächsten. Stattdessen enthüllen wir den eigentlichen Gegenstand unserer Verehrung und Zuneigung, das eigene Spiegelbild. Stolz ist Selbsterhöhung, eine große Sünde. Viele betrachten ihn als ihren Rameumtom, als heiligen Stand, der Neid, Gier und Eitelkeit rechtfertigt. Stolz ist gewissermaßen die Ursünde, denn bereits vor Grundlegung dieser Erde brachte er Luzifer, einen Sohn des Morgens, der in der Gegenwart Gottes Vollmacht hatte, zu Fall. Wenn Stolz jemanden verderben kann, der so fähig und aussichtsreich war wie er, müssen wir dann nicht auch die eigene Seele überprüfen? Stolz ist wie ein tödliches Krebsgeschwür. Diese Sünde öffnet unzähligen weiteren menschlichen Schwächen Tür und Tor. Eigentlich könnte man sagen, dass in jeder anderen Sünde im Grunde nur der Stolz zum Ausdruck kommt. Diese Sünde hat viele Gesichter. Sie führt dazu, dass so mancher sein Selbstwertgefühl, seine Leistungen und Talente, seinen Wohlstand oder seine Stellung betrachtet und sich daran ergötzt. Diese Segnungen sind für so jemanden ein Beweis, dass er auserwählt, überlegen oder rechtschaffener ist als andere. Bei dieser Sünde denkt man, ich danke Gott, dass ich nicht so ganz so gewöhnlich bin wie du. Im Mittelpunkt steht der Wunsch, bewundert oder beneidet zu werden. Es ist die Sünde der Selbstverherrlichung. Bei anderen wird aus Stolz schließlich Neid. Sie blicken verbittert auf andere, die eine bessere Stellung, mehr Talente oder mehr Besitztümer haben als sie. Sie geben sich Mühe, andere zu kränken, herabzusetzen und herunterzuziehen. Ein törichter und unwürdiger Versuch, sich selbst zu erhöhen. Wenn jemand, den sie beneiden, strauchelt oder leidet, freuen sie sich heimlich darüber. Das beste Versuchslabor, in dem man der Sünde Stolz auf den Grund gehen kann, ist vielleicht die Welt des Sports. Ich gehe schon immer gern zu Sportveranstaltungen und nehme daran teil. Ich gestehe jedoch, dass der Mangel an Anstand beim Sport mitunter wirklich peinlich ist. Wie kann es angehen, dass Menschen, die normalerweise freundlich und mitfühlend sind, der gegnerischen Mannschaft und deren Anhängern so intolerant und gehässig begegnen? Ich habe erlebt, wie Sportfans ihre Rivalen verunglimpfen und verteufeln. Sie suchen nach jedem Makel und bauschen ihn auf. Sie rechtfertigen ihre Gehässigkeit mit Pauschalurteilen und beziehen diese auf jeden, der mit der gegnerischen Mannschaft verbunden ist. Wenn dem Rivalen ein Missgeschick widerfährt, freuen sie sich. Meine lieben Brüder, leider erleben wir heute allzu oft, dass die gleiche Einstellung und ein ähnliches Verhalten auch auf öffentliche Äußerungen zu Politik, ethnischer Herkunft und Religion übergreifen. Meine lieben Brüder im Priestertum, die Sie wie ich Jünger des so sanftmütigen Jesus Christus sind, sollten wir uns nicht an einen höheren Maßstab halten? Als Priestertumsträger muss uns bewusst werden, dass alle Kinder Gottes das gleiche Trikot tragen. Alle Menschen sind unsere Brüder und somit unsere Mannschaft. Das Erdenleben ist unser Spielfeld. Unser Ziel besteht darin, Gott zu lieben, Gott lieben zu lernen und diese Liebe auch für unsere Mitmenschen aufzubringen. Wir sind hier, um nach Gottes Gesetz zu leben und sein Reich aufzurichten. Wir sind hier, um alle Kinder des Vaters im Himmel zu erbauen, aufzurichten, gerecht zu behandeln und ihnen Mut zu machen. Nach meiner Berufung als Generalautorität hatte ich das Glück, dass sich viele Brüder, die schon länger im Amt waren, sich meiner annahmen. Eines Tages durfte ich Präsident James E. Faust zu einer Pfahlkonferenz fahren. In den Stunden, die wir im Auto verbrachten, nahm Präsident Faust sich die Zeit, mir einige wichtige Grundsätze im Zusammenhang mit meiner Aufgabe zu erläutern. Er erklärte, wie liebenswürdig die Mitglieder der Kirche seien, besonders zu Generalautoritäten. Er sagte, sie werden ihnen mit großer Freundlichkeit begegnen, sie werden Gutes über sie sagen. Darauf lachte er kurz und sagte, Dieter, seien Sie dankbar dafür, aber lassen Sie es sich nie zu Kopf steigen. Das sind für uns alle lehrreiche Worte, Brüder, in jeder Berufung und in jeder Lebenslage. Wir können für Gesundheit, Wohlstand, Besitz und Stellung dankbar sein. Aber wenn uns das zu Kopf steigt Und wenn wir von unserem Status geradezu besessen sind, wenn wir nur an uns selbst, die eigene Macht und den eigenen Ruf denken, wenn wir uns nur damit befassen, was andere über uns denken und sagen, dann wird es gefährlich. Und der Stolz beginnt, uns zu zerfressen. In den Heiligen Schriften stehen viele Warnungen, was den Stolz betrifft. Der Leichtsinnige stiftet aus Übermut Zank, doch wer sich beraten lässt, der ist klug. Der Apostel Petrus warnt, denn Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Mormon hat erklärt, niemand ist vor Gott annehmbar als nur die Sanftmütigen und die von Herzen Demütigen. Bewusst hat Gott das Schwache in der Welt erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Dadurch zeigt der Herr, dass sein Werk in seiner Hand ist, damit wir nicht auf den Arm des Fleisches vertrauen. Wir sind Diener unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Uns wurde das Priestertum nicht übertragen, damit wir uns in Lob und Anerkennung sonnen können. Wir sollen die Ärmel hochkrempeln und uns an die Arbeit machen. Wir sind an keiner gewöhnlichen Aufgabe beteiligt. Wir sind berufen, die Welt auf das Kommen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus vorzubereiten. Wir sind nicht darauf aus, selbst geehrt zu werden, sondern wir loben und preisen Gott. Wir wissen, dass wir selbst nur einen kleinen Beitrag leisten können. Wenn wir jedoch die Macht des Priestertums rechtschaffen ausüben, dann kann Gott aus unseren Bemühungen ein großes und wunderbares Werk entstehen lassen. Wie Mose müssen wir erkennen, dass der Mensch nichts ist, dass für Gott aber alles möglich ist. Hierbei und wie bei allem gibt uns auch hier Jesus Christus das vollkommene Beispiel. Während Luzifer den Erlösungsplan des Vaters ändern und selbst Ehre erlangen wollte, sagte der Erlöser: Vater, dein Wille geschehe und die Herrlichkeit sei dein immer da. Trotz beeindruckender Fähigkeiten und Leistungen blieb der Erretter stets sanftmütig und demütig. Brüder, wir tragen das heilige Priestertum nach der Ordnung des Sohnes Gottes. Es ist die Macht, die Gott Männern auf der Erde gewährt hat, in seinem Namen zu handeln. Damit wir seine Macht ausüben können, müssen wir uns bemühen, wie der Heiland zu sein. Das heißt, dass wir uns in allem darum bemühen, den Willen des Vaters zu tun, genau wie der Erlöser es getan hat. Es bedeutet, dass wir dem Vater alle Ehre erweisen, genau wie der Erlöser es getan hat. Es bedeutet, dass wir uns im Dienst am Nächsten selbst verlieren, genau wie der Erlöser es getan hat. Stolz ist wie ein Schalter, mit dem die Macht des Priestertums ausgeschaltet wird. Demut ist der Schalter, mit dem sie wieder eingeschaltet wird. Wie besiegen wir also die Sünde Stolz, die so verbreitet ist und so viel Schaden anrichtet? Wie werden wir demütiger? Es ist nahezu unmöglich, im Stolz überheblich zu sein, wenn das Herz mit Nächstenliebe erfüllt ist. Niemand kann bei diesem Werk helfen, wenn er nicht demütig und voller Liebe ist. Wenn wir unsere Umwelt durch die Brille der reinen Christusliebe betrachten, wird uns nach und nach bewusst, was Demut bedeutet. Manche meinen, Demut bedeutet, dass man streng mit sich selbst sein müsse. Demut bedeutet jedoch nicht, dass wir uns eintrichtern, wir wären nutzlos, bedeutungslos oder wertlos. Sie bedeutet auch nicht, dass wir die Talente, die Gott uns gegeben hat, in Abrede stellen oder zurückhalten. Wir finden nicht zur Demut, indem wir weniger von uns selbst halten. Wir finden zu ihr, indem wir weniger an uns selbst denken. Wir werden demütig, wenn wir Gott und unseren Mitmenschen dienen wollen und uns mit dieser Einstellung an die Arbeit machen. Demut lenkt unsere Aufmerksamkeit und Liebe auf andere und auf die Absichten des Vaters im Himmel. Stolz bewirkt genau das Gegenteil. Der Stolz bezieht seine Kraft und Stärke aus der tiefen Quelle der Selbstsucht. Sobald wir aufhören, nur mit uns selbst beschäftigt zu sein und uns im Dienen verlieren, schwindet unser Stolz und stirbt ab. Meine lieben Brüder, es gibt so viele Bedürftige, an die wir denken könnten, anstatt an uns selbst zu denken. Und vergessen Sie bitte auch nicht die eigene Familie, Ihre eigene Frau. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir dienen können. Uns fehlt die Zeit, uns nur mit uns selbst zu beschäftigen. Ich hatte einmal einen Kugelschreiber, den ich sehr gern benutzte, als ich noch Flugkapitän war. Ich musste nur in seinem Griff drehen, um aus 4 Farben auswählen zu können. Dieser Kugelschreiber beklagte sich nie, wenn ich mit roter statt mit blauer Tinte schreiben wollte. Er sagte nie, nach 22 Uhr bei dichtem Nebel oder in größerer Höhe möchte ich lieber nicht schreiben. Er sagte nie, verwende mich nur für wichtige Dokumente und nicht für die alltäglichen Banalitäten. Mit absoluter Verlässlichkeit erfüllte er jede Aufgabe, für die ich ihn brauchte, ganz gleich, wie wichtig oder unwichtig diese war. Er war immer bereit, mir zu helfen. In ähnlicher Weise sind wir ein Werkzeug in der Hand Gottes. Mit dem Herzen am rechten Fleck beklagen wir uns nicht, dass die uns übertragene Aufgabe unserer Fähigkeiten nicht würdig sei. Wir dienen freudig, wo immer man uns darum bittet. Wenn wir dies tun, kann der Herr uns zur Verwirklichung seines Werks auf eine Weise einsetzen, die unser Verständnis übersteigt. Ich möchte mit einigen Worten aus Präsident Ezra Taft Bensons inspirierter Botschaft von vor 21 Jahren schließen. Der Stolz ist der Stolperstein Zions. Wir müssen das Gefäß innen säubern, indem wir den Stolz überwinden. Wir müssen auf die Eingebungen des Heiligen Geistes hören, den stolzen, natürlichen Menschen ablegen und durch die Sühne Christi des Herrn Heilige werden. Und so werden wir ein Kind, fügsam, sanftmütig und demütig. Gott möchte ein demütiges Volk. Diejenigen sind gesegnet, die sich demütigen, ohne dass sie gezwungen sind, demütig zu sein. Seien wir demütig. Wir können es. Ich weiß es. Meine lieben Brüder, eifern wir dem Beispiel unseres Heilands nach und wenden wir uns anderen zu, anstatt das Lob und die Anerkennung der Menschen zu suchen. Ich bete darum, dass wir den ungerechten Stolz in unserem Herzen erkennen, herausreißen und durch Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Sanftmut ersetzen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a wonderful evening.
Das ist ein großartiger Abend. Ich möchte ein Wort an die Missionare richten, die so wunderbar und schön gesungen haben. Es hat mich glücklich gemacht, dass sie genauso Repräsentanten sind wie ich für Jesus Christus. Ich bin dankbar für diese Gelegenheit mit Ihnen, die Sie von Gott dadurch geehrt werden, dass Sie sein Priestertum tragen, vereint zu sein. Wir sind dazu berufen, göttliche Macht auszuüben, um den Kindern des himmlischen Vaters zu dienen. Wie gut wir dieser Obliegenheit nachkommen, wird sich für diejenigen, denen zu dienen wir berufen sind, für uns selbst und auch für künftige Generationen in der Ewigkeit auswirken. 2 Priestertumsträger, die sich bereit gemacht hatten, den Geist Gottes bei dem Auftrag, zu dem der Herr sie berufen hatte, bei sich zu haben, halte ich in heiligen Gedenken. Sie selbst fanden das wiederhergestellte Evangelium in Amerika. Sie waren Diener des Herrn und die ersten, die mit 2 meiner Vorfahren über das Evangelium sprachen. Einer dieser Vorfahren war ein junges Mädchen, das auf einem kleinen Bauernhof in der Schweiz lebte. Der andere war ein junger Mann, der als Waisenkind aus Deutschland in die Vereinigten Staaten ausgewandert war und in St. Louis in Missouri lebte. Beide hörten, wie ein Priesteramtsträger vom wiederhergestellten Evangelium Zeugnis gab. Das Mädchen lauschte den Worten am Kamin des kleinen Häuschens in der Schweiz und der Junge und der Missionar kam hoch zu diesem Häuschen durch den Regen. Und der junge Mann auf der Empore eines gemieteten Saals in Amerika. Durch den Geist wussten beide, dass die Botschaft dieser Missionare der Wahrheit entsprach. Der junge Mann und das Mädchen ließen sich taufen. Sie begegneten sich Jahre später zum ersten Mal auf dem staubigen Pfad, auf dem sie zu Fuß hunderte Meilen zurücklegten, um die Berge im Westen Amerikas zu erreichen. Als sie nebeneinander hergingen, sprachen sie darüber, dass es doch ein Wunder gleichkam, dass die Diener Gottes unter allen Menschen dieser Welt ausgerechnet sie gefunden hatten. Und ein noch größeres Wunder war es, dass sie die Wahrheit dieser Botschaft erkannt hatten. Sie verliebten sich ineinander und heiraten. Das Zeugnis durch den Geist, das zu wachsen begonnen hatte, als sie die Worte der Priesterdomsträger unter dem Einfluss des Heiligen Geistes vernahmen, war der Grund dafür, dass sie durch die Macht des Priestertums für die Ewigkeit gesiegelt wurden. Ich bin einer der 10.000 Nachfahren dieses jungen Mannes und dieses Mädchens, von denen alle die Namen zweier Priestertumsträger in Ehren halten, die den Einfluss des Geistes Gottes mit sich brachten, als der eine in der Schweiz den Berg erklomm und der andere in besagter Versammlung in St. Louis das Wort ergriff. Diese freudige Geschichte wiederholt sich in ähnlicher Weise Millionen Male auf der ganzen Welt, Generation um Generation. Bei einigen ist es vielleicht die Geschichte von einem jungen Heimlehrer, dessen Worte in ihrem Großvater den Wunsch entfacht haben, sich der Kirche wieder zuzuwenden. Bei einigen sind es Worte des Trostes und des Segens, mit denen ein Patriarch ihrer Mutter Halt gegeben hat, als Schicksalsschläge ihr alle Kraft zu nehmen drohten. Alle diese Geschichten haben eines gemeinsam. Sie handeln von einem Priestertumsträger, dessen Macht zu dienen und zu segnen durch die Macht des Heiligen Geistes verstärkt worden ist. Und so lautet meine Botschaft heute Abend: Machen wir alles, was nötig ist, damit der Heilige Geist bei uns sein kann, und gehen wir dann furchtlos voran, im Vertrauen darauf, dass wir befähigt werden, alles auszuführen, wozu der Herr uns beruft. Die Befähigung, so zu dienen, wächst vielleicht nur langsam und in kleinen, kaum erkennbaren Schritten, aber sie wächst. Heute Abend möchte ich Ihnen einige Anregungen geben, wie Sie sich bereit dafür machen können, den Heiligen Geist in Ihrem Priestertumsdienst bei sich zu haben. Dann möchte ich einige Beispiele für Dienst im Priestertum anführen, bei dem Sie gewiss erleben werden, wie Ihre Befähigung zu dienen durch den Einfluss des Geistes noch verstärkt wird. Wir wissen, dass wir bei der Konfirmierung die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben. Damit der Heilige Geist immer bei uns sein und sich in unserem Leben und Dienst kundtun kann, müssen wir uns zunächst bereit dafür machen, indem wir unser Leben in Ordnung bringen. Wir prägen geistige Gaben aus, indem wir die Gebote halten und uns bemühen, ein untadeliges Leben zu führen. Dazu muss man so an Jesus Christus glauben, dass man umkehrt und durch sein Sündopfer gereinigt wird. Als Priestertumsträger sollten wir daher niemals eine Gelegenheit auslassen, von ganzem Herzen die Verheißung in Anspruch zu nehmen, die jedem Mitglied der wiederhergestellten Kirche in der Abendmahlsversammlung gemacht wird, nämlich den Namen deines Sohnes auf sich zu nehmen und immer an ihn zu denken und seine Gebote, die er ihnen gegeben hat, zu halten, damit sein Geist immer mit ihnen sei. Genauso wie wir von Sünde gereinigt sein müssen, um den Geist bei uns zu haben, müssen wir vor Gott auch demütig genug sein, anzuerkennen, wie sehr wir auf den Geist angewiesen sind. Die Jünger des auferstandenen Retters zeigten diese Demut. Wir lesen dies im Buch Mormon. Der Erlöser war im Begriff, sie zu verlassen. Sie knieten sich nieder, um zu beten. Hier ist der Bericht. Zitat: Und sie beteten um das, was sie am meisten wünschten, und sie wünschten, es möge ihnen der Heilige Geist gegeben werden. Zitat Ende. So wie jeder von uns ließen sie sich taufen. Und in dem Bericht heißt es, dass sie als Antwort auf ihr Gebet vom Heiligen Geist und von Feuer erfüllt wurden. Der Heiland betete laut, um seinem Vater dafür zu danken, dass er den Heiligen Geist denen gegeben hatte, die er wegen ihres Glaubens an ihn erwählt hatte. Danach betete der Erlöser für eine geistige Segnung für jene, denen sie dienten. Der Herr bat seinen Vater inständig: Vater, ich bitte dich, du wolltest den Heiligen Geist all denen geben, die an ihre Worte glauben werden. Als demütige Diener unseres Heilands wollen wir darum beten, dass sich der Heilige Geist sich uns in unserem Dienst und denjenigen, denen wir dienen, kundtun möge. Um uns dafür bereit zu machen, dass der Heilige Geist bei uns ist, müssen wir demütig und mit tiefem Glauben an Jesus Christus zum Vater im Himmel beten. Unsere Demut und unser Glaube, wodurch geistige Gaben hervorgebracht werden, wachsen, wenn wir die Heiligen Schriften lesen, sie studieren und darüber nachsinnen. Diese Begriffe haben wir alle schon gehört. Dennoch lesen wir vielleicht täglich ein paar Zeilen oder Seiten in den Schriften und hoffen, dass das ausreicht. Die Begriffe lesen, studieren und nachsinnen sind aber nicht gleichbedeutend. Wenn wir etwas Bestimmtes lesen, kommt uns vielleicht ein Gedanke. Wenn wir studieren, entdecken wir Muster und Zusammenhänge in den Schriften. Wenn wir jedoch nachsinnen, machen wir uns für Offenbarung durch den Geist bereit. Für mich bedeutet das, dass ich, nachdem ich gründlich in den Heiligen Schriften gelesen und sie studiert habe, in mich gehe und bete. Meines Erachtens hat Präsident Joseph F. Smith beispielhaft gezeigt, wie Nachsinnen dazu führen kann, dass man von Gott erleuchtet wird. Das ist in Abschnitt 138 des Buches Lehre und Bündnisse Verzeichnis. Er hatte viele Schriftstellen gelesen und studiert, um verstehen zu können, inwiefern sich das Sühnopfer des Erlösers auch auf diejenigen erstreckt, die gestorben sind, ohne jemals seine Botschaft vernommen zu haben. Hier seine Schilderung, wie sich die Offenbarung einstellte. Zitat: Als ich über dies Geschriebene nachsann, wurden die Augen meines Verständnisses aufgetan, und der Geist des Herrn ruhte auf mir, und ich sah die Scharen der Toten, klein und auch groß. Zitat Ende. Es ist unerlässlich, dass wir umkehren, beten und über die Heiligen Schriften nachsinnen, damit wir bereit dafür sind, in unserem Priestertumsdienst die Gaben des Geistes zu erlangen. Unsere Befähigung zu dienen nimmt weiter zu, wenn wir in unserer Berufung gläubig vorangehen. Der Heilige Geist wird uns dabei beistehen. Präsident Monson hat das so formuliert: Was heißt es, seine Berufung groß zu machen? Es heißt, dass man sie in Würde aufbaut, dass man sie ausweitet und stärkt, damit durch das Himmelslicht den Augen anderer Menschen leuchten. Und wie macht man eine Berufung groß? Ganz einfach, indem man den Dienst leistet, der dazugehört. Zitat Ende. Ich möchte zwei Aufgaben nennen, zu denen wir alle berufen sind. Wenn Sie in diesen Aufgaben unter dem Einfluss des Geistes dienen, werden Sie und andere bemerken, dass Ihre Befähigung zu dienen stärker und größer wird. Die erste Aufgabe besteht darin, im Namen des Herrn andere zu lehren und ihnen Zeugnis zu geben. Diese Berufung hat der Herr selbst den Jüngsten und Unerfahrensten unter den Trägern des aaronischen Priestertums übertragen. Nachdem er die Pflichten des Priestertums im aaronischen Priestertum erläutert hatte, sagte er: Aber weder Lehrer noch Diakone haben die Vollmacht zu taufen, das Abendmahl zu segnen oder die Hände aufzulegen. Sie sollen aber warnen, erläutern, ermahnen und lehren und alle einladen, zu Christus zu kommen. Zitat Ende. Irgendwo auf der Welt wird diese Woche ein Diakon von seinem Kollegiumspräsidenten in Auftrag gehalten, einen Bruder aus seinem Kollegium, den er noch nie getroffen hat, zur Versammlung einzuladen. Wenn der 13 Jahre alte Präsident mit dem Jungen spricht, den er beauftragt, wird er die Worte warnen, ermahnen und lehren vermutlich nicht gebrauchen. Und doch ist es das, was der Herr von dem Diakon erwartet, der mit dem Rettungsauftrag hinausgeht. Dem Diakon, der hierzu berufen wird, möchte ich dreierlei verheißen. Erstens, wenn du darum betest, dass dir geholfen wird, nimmt der Geist dir die Angst. Zweitens, zu deiner Überraschung wirst du wissen, was du sagen sollst, wenn du vor der Tür des Kollegiumsmitglieds stehst oder es zur Kirche begleitest. Das, was du sagst, kommt dir vielleicht ein bisschen durcheinander vor. Du wirst jedoch spüren, dass dir Worte in dem Augenblick eingegeben würden, in dem du sie brauchst. Und drittens, du wirst spüren, dass der Herr, der dich durch deinen Kollegiumspräsidenten berufen hat, deine Bemühungen gutheißt, was auch immer dabei herauskommt. Ich kann keinen Erfolg versprechen, da jedermann die freie Entscheidung hat, wie er auf einen Diener Gottes reagiert, aber der Diakon, zu dem du im Namen des Herrn gesprochen hast, wird sich daran erinnern, dass du bei ihm warst. Ich habe von einem Jungen gehört, der jetzt ein Mann und immer noch weit davon entfernt ist, in der Kirche aktiv zu sein. Doch erzählte er seinem Vater davon, dass ihm jemand vor 20 Jahren so einen Besuch abgestattet hatte. Er wusste sogar noch den Namen des Diakons. Der Großvater bat mich, den Diakon ausfindig zu machen, der berufen worden war, einzuladen, zu ermahnen und lehren, um ihm zu danken. Es war nur ein Tag im Leben eines Jungen gewesen, aber ein Großvater und der Herr behalten die Worte, zu denen der Junge inspiriert wurde, und seinen Namen im Gedächtnis. Ich bitte einen jeden hier, ob alt oder jung, der dazu berufen wird, im Namen des Herrn in einer Versammlung zu sprechen, Selbstzweifel und Unzulänglichkeitsgefühle abzulegen. Wir müssen keine hochgestochene Sprache verwenden oder tiefe Einsichten vermitteln. Ein einfaches Zeugnis reicht aus. Der Geist wird ihnen die Worte eingeben, die sie sprechen sollen, und sie demütigen Menschen, die nach Wahrheit von Gott suchen, ins Herz tragen. Wenn wir uns weiterhin bemühen, für den Herrn zu sprechen, werden wir eines Tages überrascht feststellen, dass wir, um anderen beizustehen, mit Hilfe des Geistes gewarnt, ermahnt, gelehrt und Einladung ausgesprochen haben, und zwar weit über unsere eigene Kraft und Macht hinaus. Zusätzlich zu der Berufung zu lehren, werden wir alle vom Herrn ausgesandt, denen beizustehen, die in Not sind. Dies ist eine weitere Aufgabe im Priestertum, bei der wir spüren werden, wie der Einfluss des Geistes unsere Befähigung zu dienen vergrößert. Sie werden feststellen, dass sie besser in der Lage sind, im Gesicht eines Menschen Schmerz und Sorgen zu erkennen. Ihnen werden Namen oder Gesichter von Mitgliedern ihres Kollegiums in den Sinn kommen, bei denen sie das Gefühl haben, dass sie Hilfe brauchen. Ein Bischof bekommt dieses Gefühl oft mitten in der Nacht oder jedes Mal, wenn er auf dem Podium sitzt und auf die Mitglieder der Gemeinde blickt oder an diejenigen denkt, die nicht da sind. So etwas geschieht vielleicht, wenn er gerade in der Nähe eines Krankenhauses oder eines Pflegeheims ist. Wir müssen uns nicht darum sorgen, ob wir wissen, was wir sagen oder tun sollen, wenn wir dorthin kommen. Als ich ein junger Mann war, hatte ich Angst davor, nicht zu wissen, was ich tun oder sagen sollte, um Menschen in großer Not zu helfen. Einmal war ich im Krankenhaus am Bett meines Vaters, als er dem Tod nahe schien. Da bemerkte ich eine gewisse Aufregung unter den Krankenschwestern im Gang. Plötzlich kam Präsident Spencer W. Kimball ins Zimmer und setzte sich auf der mir gegenüberliegenden Seite des Bettes auf einen Stuhl. Ich dachte mir, jetzt kann ich endlich mal jemanden beobachten, der ein Meister daran ist, denen beizustehen, die Schmerzen haben und leiden. Präsident Kimball sagte ein paar Worte zur Begrüßung und fragte meinen Vater, ob er einen Priesterdomssegen erhalten habe. Dann, als mein Vater dies bejahte, lehnte sich der Prophet im Stuhl zurück. Ich wartete darauf, nun zu sehen, wie man richtig Trost spendet, denn daran fühlte ich mich ja so unzulänglich. Nachdem ich den beiden etwa 5 oder 10 Minuten dabei zugesehen hatte, wie sie einander nur still anlächelten, erhob sich Präsident Kimball und sagte, und verließ das Zimmer. Ich dachte, ich hätte die Lektion verpasst, doch ich sollte sie später noch bekommen. Als mein Vater sich so weit erholt hatte, dass er nach Hause zurückkehren konnte, unterhielt ich mich in Ruhe mit ihm. Dabei sprachen wir über den Besuch Präsident Kimballs. Mein Vater sagte leise, der Besuch von ihm hat mich von allen am meisten aufgemuntert. Präsident Kimball hat nicht wirklich viele tröstende Worte sagen müssen. Zumindest hatte ich nicht viele gehört. Er hatte den Geist des Herrn als Begleiter bei sich, als er sich aufmachte, um Trost zu spenden. Heute erkenne ich, dass er das vorgelebt hat, was Präsident Monson sagte. Wie macht man eine Berufung groß? Ganz einfach, indem man den Dienst leistet, der dazugehört. Das trifft zu, wenn wir dazu berufen sind, das Evangelium durch den Geist zu lehren, oder wenn wir zusammen mit dem Heiligen Geist diejenigen aufsuchen, denen die Knie müde geworden und die Hände herabgesunken sind. Unser Priestertumsdienst wird verstärkt, Menschen werden gesegnet und das Himmelslicht wird dort sein. Die Probleme, die wir selbst und in der eigenen Familie haben, mögen groß erscheinen, doch diejenigen, die unter dem Einfluss des Geistes dienen, werden mit Ansporn gesegnet. In all den Jahren seines Priestertumsdienstes hatte Präsident George Q. Kennan mehr als nur einen gerechten Anteil an Sorgen, Widerständen und Prüfungen. Er machte auch Erfahrungen damit, den Heiligen Geist in schwierigen Zeiten und bei schweren Aufgaben bei sich zu haben. Hier ist seine Zusicherung an uns, in unserem Priestertumsdienst, in der Kirche und in der Familie. Diese Verheißung hat sich für mich immer dann erfüllt, wenn ich bei der Ausübung meines Priestertumsdienstes den Geist gespürt habe. Zitat: Immer wenn unser Sinn voller Finsternis ist, können wir sicher sein, dass der Geist Gottes nicht in uns wohnt. Wenn wir voll des Geistes Gottes sind, sind wir voll Freude, Frieden und Glück, unabhängig von den Verhältnissen, in denen wir leben. Denn es ist ein Geist der Freude und des Glücks. Der Herr hat uns die Gabe des Heiligen Geistes übertragen. Es ist unser Vorzug, uns von diesem Heiligen Geist lenken zu lassen, damit wir von morgens bis abends und von abends bis morgens die Freude, das Licht und die Offenbarung erhalten, die er mit sich bringt. Wir können sicher sein, dass wir immer dann dergestalt mit Freude und Glück gesegnet werden, wenn wir es während schwieriger Zeiten in unserem treuen Priestertums brauchen. Ich bezeuge, dass wir durch Prophezeiungen von Gott berufen sind. Dies ist die wahre Kirche Jesu Christi, wiederhergestellt durch den Propheten Joseph Smith. Gott lebt und vernimmt jedes einzelne unserer Gebete. Jesus ist der auferstehende Messias und unser Erlöser. Dass dies alles wahr ist, können Sie durch die Macht des Heiligen Geistes wissen, die Ihnen zuteil wird, wenn Sie dienen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Brüder, wir weisen Sie darauf hin, dass die Sendung mit dem Tabernakelchor morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt wird. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir danken dem Chor für die schöne Musik und danken auch den Brüdern, die heute Abend zu uns gesprochen haben. Wir haben nun die Ehre und das Vorrecht, von unserem geliebten Propheten Präsident Thomas S. Monson zu hören. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor das Lied »Auserwählt zu dienen«. Das Schlussgebet spricht dann Elder James J. Hamula von den 70ern.
Meine lieben Brüder vom Priestertum, es ist mein aufrichtiges Gebet, dass ich heute Abend mit der Hilfe unseres Vaters im Himmel die richtigen Worte finde, das zu sagen, wozu ich mich gedrängt fühlte. Ich habe in letzter Zeit über Entscheidungen und ihre Folgen nachgedacht. Es vergeht fast keine Stunde, in der nicht von uns verlangt wird, die eine oder andere Entscheidung treffen zu müssen. Einige davon sind belanglos, andere haben weiterreichende Wirkung. Einige haben keinen Einfluss auf den ewigen Lauf der Dinge. Andere hingegen sind von ausschlaggebender Bedeutung. Als ich über die verschiedenen Aspekte von Entscheidungen nachdachte, kamen mir drei Kategorien in den Sinn. Erstens, das Recht, Entscheidungen zu treffen. Zweitens, die Risiken einer Entscheidung und drittens die Resultate einer Entscheidung. Ich möchte Sie als das dreifache Erbe zeichnen, das Entscheidungen begleitet. Zunächst zum Recht, Entscheidungen zu treffen. Ich bin so dankbar für den liebevollen Vater im Himmel, der uns die Entscheidungsfreiheit gewährt hat oder das Recht zu wählen. Präsident David O. McKay, der 9. Präsident der Kirche, sagte einmal, abgesehen vom Leben selbst ist das Recht, dieses Leben zu bestimmen, Gottes größtes Geschenk für den Menschen. Wir wissen, dass wir unsere Entscheidungsfreiheit schon hatten, ehe es die Welt gab, und dass Luzifer sie uns nehmen wollte. Er traute weder dem Grundsatz der Entscheidungsfreiheit noch uns. Er verfocht eine zwangsweise Erlösung. Mit Nachdruck verwies er darauf, dass nach seinem Plan niemand verloren ginge. Doch offenbar erkannte er nicht, oder es war ihm gleichgültig, dass auch niemand weiser, stärker, mitfühlender oder dankbarer geworden wäre, wenn sein Plan umgesetzt worden wäre. Wir, die den Plan des Retters angenommen hatten, wussten, dass wir uns auf eine gefährliche, schwierige Reise begeben würden, da wir in der Welt leben und sündigen und stolpern und vom Vater abgeschnitten sein würden. Aber der Erstgeborene im Geiste bot sich selbst als Opfer an, um für die Sünden aller zu sühnen. Durch unvorstellbares Leiden wurde er der große Erlöser, der Erretter der ganzen Menschheit, wodurch wir einst zu unserem Vater zurückkehren können. Der Prophet Lehi erklärt uns, darum sind die Menschen gemäß dem Fleische frei. Und alles ist ihnen gegeben, was für den Menschen notwendig ist. Und sie sind frei, um Freiheit und ewiges Leben zu wählen, durch den großen Mittler für alle Menschen, oder um Gefangenschaft und Tod zu wählen, gemäß der Gefangenschaft und Macht des Teufels. Denn er trachte danach, dass alle Menschen so elend seien wie er selbst. Zitat Ende. Brüder, innerhalb der Grenzen, die uns jeweils durch die Umstände gesetzt sind, haben wir jederzeit das Recht, eine Entscheidung zu treffen. Das Recht, eine Entscheidung zu treffen, birgt stets das Risiko dieser Entscheidung in sich. Wir können uns nicht neutral verhalten. Es gibt keinen Mittelweg. Der Herr weiß das. Luzifer weiß das. Solange wir auf dieser Erde leben, werden Luzifer und seine Scharen niemals die Hoffnung aufgeben, sich unsere Seele zu bemächtigen. Unser Vater im Himmel hat uns nicht auf unsere ewige Reise gesandt, ohne einen Weg zu bereiten, wie wir von ihm göttliche Führung erhalten können, gottgegebene Führung, um am Ende unseres irdischen Lebens sicher zu ihm zurückkehren zu können. Ich spreche vom Gebet. Ich spreche auch von den Einflüsterungen jener leisen, sanften Stimme in jedem von uns. Und ich will auch nicht die heiligen Schriften außer Acht lassen, geschrieben von Menschen, die erfolgreich die gleichen Wege bestritten, die auch wir zu gehen haben. Ein jeder von uns ist auf dieser Erde mit allem ausgestattet worden, was er braucht, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der Prophet Mormon schreibt, jedem Menschen ist der Geist Christi gegeben, damit er gut von böse unterscheiden könne. Zitat Ende. Überall stoßen wir auf Aussagen des Widersachers. Manchmal prassen sie regelrecht auf uns ein. Hören Sie nur zu, sie kommen Ihnen sicher bekannt vor. Einmal ist keinmal. Keine Bange. Das wird nie jemand erfahren. Du kannst mit dem Rauchen oder dem Trinken oder den Drogen jederzeit aufhören. Das machen doch alle. Da kann es ja auch gar nicht so schlimm sein. Die Lügen nehmen kein Ende. Auch wenn sich unser Weg noch so oft gabelt oder abzweigt, können wir es uns einfach nicht leisten, einen Umweg einzuschlagen, der uns vielleicht nie mehr zurückführt. Luzifer ist raffiniert wie ein Rattenfänger, der mit einem fröhlichen Liedchen die Ahnungslosen von ihrem sicheren Pfad hinweglockt. Hinweg vom Rat fürsorglicher Eltern, hinweg von der Geborgenheit der Lehre Gottes. Er nimmt sich nicht bloß den sogenannten Abschaum der Gesellschaft vor, sondern alle, auch die Auserwählten Gottes. König David war gehorsam, strauchelte, und dann gab er nach und kam zu Fall. So ging es auch Kain in einer früheren und Judas Iskariot in einer späteren Epoche. Die Methoden des Satans sind durchtrieben und seine Opfer sind zahlreich. In 2. Nephi lesen wir über ihn: Andere wird er beschwichtigen und sie in fleischlicher Sicherheit wiegen. Andere verleitet er schmeichlerisch und sagt ihnen, es gebe keine Hölle, bis er sie mit seinen furchtbaren Ketten fasst, aus denen es keine Befreiung gibt. Und so betrügt der Teufel ihre Seele und führt sie mit Bedacht hinweg, hinab zur Hölle. Zitat Ende. Wenn wir vor einer wichtigen Entscheidung stehen, wie fällt sie dann aus? Lassen wir uns von der Aussicht auf ein vorübergehendes Vergnügen verlocken? Geben wir unseren Trieben und Leidenschaften nach? Dem Druck gleichaltriger? Lassen Sie uns nicht so unentschlossen sein wie Alice in Lewis Carrolls klassischer Erzählung Alice im Wunderland. Wie Sie vielleicht wissen, kommt Alice an eine Weggabelung. Von dort führen zwei Wege weiter, allerdings in entgegengesetzte Richtung. Da sieht sie die Grinsekatze und sie fragt diese, welchen Weg soll ich nehmen? Die Katze antwortet, das hängt davon ab, wohin du willst. Wenn du nicht weißt, wohin du willst, dann ist es egal, welchen Weg du nimmst. Zitat Ende. Im Gegensatz zu Alice wissen wir alle, wohin wir wollen. Und es ist nicht egal, welchen Weg wir einschlagen. Denn mit dem Weg, den wir einschlagen, entscheidet sich unser Schicksal. Ständig müssen wir Entscheidungen treffen. Kluge Entscheidungen erfordern Mut. Den Mut, Nein zu sagen. Den Mut, Ja zu sagen. Unsere Entscheidungen bestimmen unser Schicksal. Ich bitte Sie inständig, sich fest vorzunehmen, am besten jetzt gleich, nicht von dem Weg abzuweichen, der Sie zu unserem Ziel führt, zum ewigen Leben mit unserem Vater im Himmel. Auf diesem geratenen, sicheren Weg gibt es noch andere Ziele, eine Mission, die Tempelehe, den Dienst in der Kirche, das Schriftstudium, das Gebet, die Tempelarbeit. Es gibt unzählige lobenswerte Ziele, die wir auf unserem Weg durchs Leben erreichen können. Worauf es ankommt, ist unsere Entschlossenheit, sie zu erreichen. Zu guter Letzt, Brüder, spreche ich über die Resultate unserer Entscheidungen. Alle unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Einige haben wenig oder gar nichts mit unserer Errettung in der Ewigkeit zu tun. Bei anderen geht es ausschließlich darum. Ob man ein grünes oder ein blaues T-Shirt trägt, ist auf Dauer unerheblich. Ob man sich jedoch dafür entscheidet, über eine Taste am Computer eine Seite mit Pornografie zu öffnen, kann von entscheidender Bedeutung fürs Leben sein. Damit hat man nämlich schon den geraden und sicheren Pfad verlassen. Wenn ein Bekannter Sie zum Alkohol- oder Drogenkonsum überreden will und Sie diesem Druck nachgeben, machen Sie einen Umweg, von dem Sie vielleicht nicht mehr zurückkehren. Brüder, ob wir ein 12-jähriger Diakon oder ein gereifter hoher Priester sind,
Wir alle sind angreifbar. Mögen wir unsere Augen, unser Herz und unsere Absichten auf das Ziel ausrichten, das ewig ist und jeden Preis wert, der dafür zu zahlen ist, wie viele Opfer es einen auch kosten mag, es zu erreichen. Keine Versuchung, kein Druck, keine Verlockung kann uns bezwingen, wenn wir das nicht zulassen. Wenn wir eine falsche Entscheidung treffen, haben wir dies allein uns selbst zuzuschreiben. Präsident Brigham Young hat diese wahre Erkenntnis einmal mit Blick auf sich selbst zum Ausdruck gebracht. Ich zitiere: Wenn Bruder Brigham einen falschen Weg einschlägt und vom Himmelreich ausgeschlossen bleibt, dann ist das niemandem zuzuschreiben als allein Bruder Brigham. Ich bin der Einzige im Himmel, auf der Erde oder in der Hölle, dem das zuzuschreiben ist. Ende des Zitats. Das war ziemlich deutlich, oder? Weiter sagte er: Das gilt gleichermaßen für jeden Heiligen der letzten Tage. Die Errettung ist Sache jedes Einzelnen. Zitat Ende. Der Apostel Paulus hat uns versichert: Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, so dass ihr sie bestehen könnt. Zitat Ende. Wir alle haben schon falsche Entscheidungen getroffen. Falls wir diese Entscheidung noch nicht bereinigt haben, versichere ich Ihnen, dass es einen Weg dafür gibt. Dieser Weg ist die Umkehr. Ich bitte Sie inständig, Ihre Fehler zu bereinigen. Der Heiland ist gestorben, um uns dieses kostbare Geschenk zu machen. Der Weg ist zwar nicht leicht, aber die Verheißung ist wahr. Wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie. Setzen Sie das ewige Leben nicht aufs Spiel. Falls Sie gesündigt haben, je eher Sie sich auf den Rückweg machen, desto eher finden Sie den innigen Frieden und die Freude, die mit dem Wunder der Vergebung einhergehen. Brüder, Sie sind von edler Herkunft. Ewiges Leben im Reich unseres Vaters ist Ihr Ziel. Solch ein Ziel lässt sich nicht mit einem einzigen glanzvollen Versuch erreichen. Nein, dazu bedarf es eines rechtschaffenen Lebens, einer Summierung weiser Entscheidungen und fester Entschlossenheit. Wie alles, was sich wirklich lohnt, erfordert das ewige Leben Anstrengung. In den Schriften steht unmissverständlich: Ihr sollt darauf achten, dass ihr handelt, wie es der Herr, euer Gott, euch vorgeschrieben hat. Ihr sollt weder rechts noch links abweichen. Ihr sollt nur auf dem Weg gehen, den der Herr, euer Gott, euch vorgeschrieben hat. Zum Abschluss möchte ich Ihnen die Geschichte eines Mannes erzählen, der sich früh im Leben Ziele gesetzt hat. Die Rede ist von Bruder Clayton M. Christensen, einem Mitglied der Kirche, der Professor für Betriebswirtschaft an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Harvard-Universität ist. Als er 16 Jahre alt war, beschloss Bruder Christensen unter anderem, dass er sonntags keinen Sport treiben würde. Als er Jahre später in England an der Universität Oxford studierte, war er Mittelfeldspieler in der Basketballmannschaft. In dem Jahr blieben sie ungeschlagen und schafften es, in ein Turnier einzuziehen, das in England so etwas ist wie das College-Basketball-Turnier in den Vereinigten Staaten. Sie gewannen die Turnierspiele ziemlich mühelos und kamen bis unter die letzten vier. Da erst warf Bruder Christensen einen Blick auf den Spielplan und stellte zu seinem Entsetzen fest, dass das Endspiel an einem Sonntag ausgetragen werden sollte. Er und seine Mannschaft hatten hart trainiert, um so weit zu kommen. Und er war der Stammspieler im Mittelfeld. Er trug seinem Trainer seine missliche Lage vor. Dieser zeigte kein Verständnis und sagte Bruder Christensen, er erwarte von ihm, dass er spiele. Vor dem Endspiel gab es noch das Halbfinale. Leider renkte sich der Ersatzmann im Mittelfeld die Schulter aus, sodass der Druck auf Bruder Christensen noch zunahm, am Endspiel teilzunehmen. Er ging in sein Hotelzimmer, kniete sich hin und fragte seinen Vater im Himmel, ob es nicht nur dieses eine Mal in Ordnung wäre, am Sonntag zu spielen. Wie er sagt, hatte er seine Antwort, noch ehe er das Gebet beendet hatte. Clayton, wieso fragst du mich überhaupt? Du kennst doch die Antwort. Er ging zu seinem Trainer und sagte ihm, es tue ihm leid, aber er könne beim Endspiel nicht dabei sein. Am Sonntag dann besuchte er die Versammlung der örtlichen Gemeinde, während seine Mannschaft ohne ihn spielte. Er betete für ihren Erfolg, sehr inbrünstig. Und sie holte den Sieg. Diese schicksalhafte, schwierige Entscheidung wurde vor über 30 Jahren getroffen. Bruder Christensen meinte, er habe im Laufe der Zeit erkannt, dass dies eine der wichtigsten Entscheidungen war, die er je getroffen hat. Es wäre ganz leicht gewesen zu sagen, nun ja, grundsätzlich ist es ja richtig, den Sabbat heilig zu halten. Aber unter diesen besonderen, mildernden Umständen ist es in Ordnung, wenn ich es dieses eine Mal nicht mache. Wie sich jedoch herausstellte, so Bruder Christensen, bestand sein ganzes Leben aus einer endlosen Serie mildernder Umstände. Hätte er die Grenze dieses eine Mal überschritten, wäre es ihm beim nächsten Mal, als eine schwierige und wichtige Entscheidung anstand, viel leichter gefallen, die Grenze abermals zu überschreiten. Daraus hat er gelernt, dass es einfacher ist, die Gebote zu 100% zu halten, als zu 98%. Meine lieben Brüder, seien wir von Dankbarkeit erfüllt für das Recht, Entscheidungen zu treffen. Bedenken wir das Risiko, das mit unseren Entscheidungen einhergeht, und machen wir uns stets die Resultate unsere Entscheidungen bewusst. Als Priestertumsträger können wir uns gemeinsam würdig machen, vom Vater im Himmel geführt zu werden, indem wir mit Bedacht die richtigen Entscheidungen treffen. Wir stehen im Dienste unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben wie die Menschen in alter Zeit seinen Ruf angenommen. Wir stehen in seinem Auftrag. Wir werden den heiligen Auftrag erfüllen, der da lautet, haltet euch rein, denn ihr tragt die Geräte des Herrn. Dass es dem so sein möge, ist mein feierliches und demütiges Gebet. Im Namen Jesu Christi, unseres Meisters. Amen.
our beloved Father in heaven.
Unser geliebter Vater im Himmel. Wir sind überaus dankbar, in einer Zeit zu leben, in der es auch Propheten und Apostel gibt. Wir sind sehr dankbar, dass du deinen Sohn gesandt hast, um erneut zu den Menschen zu sprechen, durch diese deine Knechte. Wir sind überaus dankbar, dass der Heilige Geist bei uns sein kann. Wir sind überaus dankbar für das Priestertum, diese Kraft und Vollmacht, die dem Menschen übertragen ist und uns befugt, in deinem Namen zu sprechen und dein Werk auszuführen. Wir sind überaus dankbar für die Musik und für diesen Chor und andere Chöre, die bei dieser Konferenz gesungen haben. Wir bitten dich nun, unser Vater, dass dein Segen mit uns ist und dass die Gefühle, die in uns aufgekommen sind bei dieser Versammlung, bei uns verbleiben und uns dazu bewegen, bessere Männer zu sein, bessere Väter, bessere Ehemänner, bessere Priestertumsträger, wo auch immer wir in der Welt sind. Wir bitten dies demütig im Namen Jesu Christi. Amen.